Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Tom Westerholt hier. Hallo zum aktuellen Ab 21 Podcast mit dem Thema Denkpause. Wie wir weniger grübeln. Wenn wir vor lauter Nachdenken über eine Sache gar nicht mehr dazu kommen, die Sache selbst anzupacken, wie bei Ilona Nurov, 20 Jahre, die uns davon erzählt. Aber was passiert da eigentlich im Gehirn, wenn das Grübeln unser Handeln lähmt? Was läuft da ab? Das besprechen wir mit der Neurowissenschaftlerin Dr. Esther Kühn von der Uni Magdeburg. Und wir finden raus, was wir selbst dagegen tun können, dass uns das Hardcore-Grübeln vom Tun und Machen abhält. Darüber sprechen wir mit der Psychologin Anna-Marie Reit. Jetzt. Hallo Anna-Marie.
Hallo, schönen guten Tag.
Du sag mal, ganz vorne anzufangen, wie würdest du dieses Grübeln, dieses Wort an sich überhaupt definieren?
Grübeln ist etwas, was wir in der Psychologie auch als Rumination bezeichnen. Kennt man vielleicht aus der Zoologie als Wiederkäuen und das trifft es schon ganz gut. Das heißt, unsere Gedanken kreisen immer wieder um dasselbe Thema. Das kann inhaltlich um die Partnerschaft sein, Konflikte, Entscheidungen, Leistungsansprüche, alle möglichen Themen, die uns so einfallen. Und wir denken alles immer wieder durch, von vorne nach hinten und wieder zurück.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn ich über eine Sache doch einmal nachgedacht habe, dann könnte ich es doch damit gut sein lassen. Warum? Dieses Grübeln speziell, dieses Wiederkäuen, finde ich ein tolles Bild. Warum machen wir das immer wieder und wieder?
Lerntheoretisch ist es noch gar nicht so eindeutig, warum wir eigentlich grübeln, weil es erstmal keine positive Konsequenz für uns hat. Wie du schon gesagt hast, wir kommen nicht ins Handeln. Auf der anderen Seite können wir uns durch Grübeln auch ganz gut ablenken. Das heißt, wir kommen ins Grübeln, wir verlieren uns in unserem Gedankenkarussell und dadurch kann es sein, dass wir dem Problem auch so ein bisschen aus dem Weg gehen. Also kurzfristig erstmal vielleicht ganz positiv, weil wir vermeiden. Und langfristig, aber wie du auch gesagt hast, wir kommen nicht ins Handeln. Deswegen ist Grübeln erstmal keine hilfreiche Strategie.
So grundsätzlich, dieses Grübeln, ist es, würdest du sagen, grundsätzlich negativ behaftet oder kann es durchaus schon auch uns irgendwie voranbringen, bis zum gewissen Punkt vielleicht?
Also vielleicht kann man an dem Punkt auch Grübeln nochmal von sich Sorgen machen abgrenzen. Grübeln ist etwas, was man in der Psychologie eher als vergangenheitsgerichtet bezeichnet. Das heißt, wir machen uns über Dinge Gedanken, die schon passiert sind. Sorgen hingegen machen wir uns über Dinge, die eventuell passieren können. Das heißt, es ist eher zukunftsgerichtet. Sorgen kann hilfreich sein, weil wir dadurch bestimmte Fehler vermeiden, weil wir vielleicht auch bestimmte Lösungsansätze entwickeln können. Sich Gedanken zu machen über Dinge, die schon passiert sind, ist eher weniger hilfreich, weil wir nie so richtig ins Handeln kommen dadurch und immer wieder ein bestimmtes Thema überdenken und es dadurch sogar vielleicht auch verschlimmern können, weil wir zum Beispiel ins Katastrophisieren kommen und dann wird das Thema oder das Problem, um das es geht, noch größer, als es überhaupt schon war.
Das ist dann den klassischen Teufel an die Wand zu malen.
Ganz richtig.
Sich so, oh Gott, das was alles im Worst Case passieren könnte.
Genau.
Kann man den Rückschluss ziehen, dass das Grübeln was ist, was dann auch eher ängstliche, schüchterne Menschen machen, die da mehr zu neigen vielleicht?
Also es sind tatsächlich Personen, die dünnhäutiger sind, so würde ich es vielleicht bezeichnen, die so ein bisschen sensibler sind, auch für Reize, die vielleicht auch unsicher am Auftreten sind, die sich viele Gedanken machen darüber, wie sie bei anderen Personen ankommen, wie bestimmte Dinge ankommen, die sie sagen, wie sie sich in sozialen Situationen verhalten haben. Das sind die Personen, die auch sehr, sehr gerne grübeln und das auch gerne mal mit bis ins Bett abends nehmen und sich nochmal ganz viele Gedanken darüber machen.
Und wenn ich dann da liege im Bett und das Gedankenkarussell sich dreht und dreht und ich weiß eigentlich schon, dass ich mittlerweile locker in der 48. Runde bin, wie komme ich da wieder raus?
Ja, das ist jetzt die große Frage natürlich. Erstmal ist es natürlich ganz nachvollziehbar und verständlich, dass wir besonders abends ins Grübeln kommen. Man ist den ganzen Tag so vielen Reizen ausgesetzt, man ist mit Leuten in Kontakt, man ist abgelenkt und dann am Abend ist man das erste Mal vielleicht so an einem ruhigen Moment, wenn man das Gefühl hat, so jetzt bin ich mit mir und meinen Gedanken alleine, ist es erstmal ganz nachvollziehbar, dass dann plötzlich ganz viele Gedanken hochkommen. Kurzfristig gibt es eine sogenannte Technik, die nennt sich Grübelstopp oder vielleicht auch so Gedankenstopp wird die auch genannt. Das bedeutet, dass man erstmal natürlich wahrnehmen muss, dass man sich in diesem Gedankenkarussell befindet. Und dann kann man diesen Grübelstopp anwenden. Das setzt ein deutliches Signal, um dieses Karussell zu unterbrechen. Das ist eigentlich ein innerliches Signal. Viele stellen sich da zum Beispiel ein ganz großes, schillerndes Stoppschild vor. Für andere ist es eine Klippe, eine rote Ampel, verschiedene Dinge, die mit Abbruch oder Stopp verbunden sind. Manchen hilft es auch ganz laut, einfach Stopp zu sagen, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen albern dabei vorkommt. Da hat man dann erstmal diese Gedankenspirale unterbrochen. Und dann ist der zweite Schritt auch ganz wichtig und zwar muss man dann gucken, was schließe ich daran an? Weil wenn man einmal Stopp gesagt hat und dann wieder ins Gedankenkarussell zurückverfällt, ist einem auch nicht geholfen. Das heißt, man kann zum Beispiel eine Entspannungstechnik anschließen. Da gibt es ja auch inzwischen verschiedene Dinge, wie zum Beispiel den Bodyscan. Oder zum Beispiel für andere ist es hilfreich, sich kognitiv irgendwie anzustrengen. Das heißt, eine Rechenaufgabe zu lösen, Schauspieler mit dem Buchstaben B zu suchen. So ein bisschen so ein innerliches Stadtlandfluss sozusagen. Und damit ist man dann erstmal ganz gut abgelenkt von seinen Grübelgedanken, die dann vielleicht weniger belastend sind, wenn man so eine Matheaufgabe macht, als halt dieses Grübeln an sich.
Wir haben eben schon angefangen, Anna-Marie, darüber zu reden, was man tun kann, um aus dieser Endlosschleife des Grübelns rauszukommen.
Genau, also neben diesen bereits beschriebenen kurzfristigen Strategien gibt es zum Beispiel noch den Grübelstuhl, den auch viele sehr gerne anwenden. Das bedeutet, dass man sich ganz bewusst wirklich abends eine bestimmte Zeit einrichtet. Man sagt zum Beispiel, jeden Abend um 18 Uhr setze ich mich auf meinen eigens eingerichteten Grübelstuhl, das kann ein Sessel sein, der Schreibtischstuhl, die Couch, was auch immer, Hauptsache nicht das Bett, weil man möchte das Grübeln aus dem Bett verbannen. Und dann nimmt man sich mal ganz bewusst Zeit. Das ist so ein bisschen, man nennt es auch paradoxe Intervention, weil man einfach das fördert, was man eigentlich vermeiden möchte.
Ja.
Und dann hängt man ganz bewusst seinen Gedanken nach, man guckt, beobachtet, was kommen dann für Gedanken auf, was sind die Themen, die mich gerade beschäftigen. Bis sich dann vielleicht so ein Gefühl von Müdigkeit einstellt. Also man hat dann das Gefühl, man hat jetzt alles zu Ende gedacht, alles vielleicht 10-mal so durchdacht und es ist auch völlig in Ordnung.
Das heißt, ich konditioniere mich darauf, mein Handeln mit einem Ort in Verbindung zu bringen, um es dann, denke ich mal, nach Möglichkeit auch nur noch dort zu tun.
Das ist total richtig.
Wir haben das vorhin schon mal kurz angerissen, diese Schwelle, wenn das Grübeln dann doch irgendwann pathologisch wird, also wenn ich vielleicht selber gar nicht merke, dass ich gar nicht mehr nur über Sachen nachdenke, sondern mich schon in so eine Depression rein manövriert habe. Gibt es da einen Punkt für einen selbst, das zu erkennen, woran könnte ich das merken, dass es sich wirklich um eine ganz ungesunde Form von Grübeln handelt?
Ich glaube, dass es schon einen bestimmten Punkt gibt, an dem man sich auch Hilfe suchen sollte. Auch hier nochmal der Punkt, Grübeln an sich ist erstmal keine psychische Störung. Das ist vor allem in Konflikt-, Krisen- oder Stresssituationen erstmal ganz natürlich und auch nichts, weswegen man sofort Psychotherapie aufsuchen sollte. Wenn allerdings der Punkt kommt, an dem man das Gefühl hat, man hat jetzt ein subjektives Leiden dadurch, eine Beeinträchtigung im Alltag dadurch, dass man zum Beispiel stundenlang tagsüber grübelt und dadurch gar nicht mehr anderen Aktivitäten nachgeht, Dinge vernachlässigt oder einfach sich dadurch in so niedergeschlagene Stimmung stürzt, dann ist das vielleicht der Punkt, an dem man Hilfe suchen sollte. Das heißt, wenn dieses Grübeln wirklich gemeinsam auftritt mit depressiver Stimmung, mit Konzentrationsschwierigkeiten, mit Antriebslosigkeit, niedrigen Selbstwert und anderen depressiven Symptomen, wenn das zeitgleich auftritt und über einen längeren Zeitraum und man dadurch einfach eine Beeinträchtigung im Alltag verspürt, das ist der Punkt, an dem man dann auch Hilfe suchen sollte.
Und dann haben wir dem gegenüber diesen blöden Spruch des einfach mal machen. Es wird ja auch so oft benutzt. Warum würdest du sagen, ist es dann eben doch so oft alles andere als einfach das Machen?
Einfach mal machen ist nicht so einfach, weil wir dann einfach gezwungen sind, tatsächlich das Problem anzugehen und uns konfrontieren mit dem Negativen, mit vielleicht negativen Gefühlen, mit einem bestimmten Konflikt, der uns beschäftigt. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, einfach mal zu machen.
Gibt es Menschen, die auch dafür mehr prädestiniert sind als andere? Also gibt es bestimmte Charakterprofile, die es leichter haben zu sagen, ich höre jetzt auf nachzudenken, ich mache jetzt einfach, ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Gibt es Leute, denen das wirklich einfacher fällt als anderen?
Die Macher, meinst du?
Sind es die berühmten Macher?
Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sagen so, ich mache das jetzt einfach, egal was kommt. Also Gedanken laufen ja eigentlich immer automatisch ab, sind immer im Hintergrund irgendwie da, sind Bewertungen der Situation, die wir vornehmen. Es gibt schon bestimmte Personen, die dazu tendieren, schneller ins Handeln zu kommen als andere. Aber es gibt tatsächlich einen Großteil der Menschen und der überwiegt hier in diesem Falle, die erstmal sich ganz, ganz viele Gedanken machen und sehr, sehr viel grübeln. Also das ist etwas, was tatsächlich fast 100% der Leute angeben, so ich grübel schon ab und zu und es ist etwas ganz Normales.
Damit weiß man zumindest schon mal, dass man nicht zu einer Minderheit gehört, wenn man hin und wieder mal das Gedankenkarussell kreisen lässt. Vielleicht noch abschließend ein Tipp von dir selbst. Was machst du, wenn du so aus deinem eigenen Nachdenken raus und ins aktive Handeln rein willst?
Mir hilft tatsächlich Sport. Also körperliche Aktivität ist auch ein wunderbares Mittel, um diese Gedankenschlaufen zu überwinden. Das heißt, auch ich setze mir eine Art Signal, Gedankenstopp, ich nehme wahr, ich komme jetzt wieder ins Grübeln. Das bringt mir nicht, das bringt mich nicht voran. Das ist keine gute Problemlösestrategie. Ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist das vielleicht alles ein bisschen leichter. Aber dann wirklich rausgehen, an die frische Luft, eine Runde joggen gehen, ist hilfreich und hilft mir total abzuschalten.
Sehr gutes, sehr probates Mittel. Danke für diesen schönen Tipp und danke grundsätzlich für deine Einschätzung zum Thema Denkpause, wann uns das Grübeln in unserem Handeln wirklich lähmt. Das war die Psychologin Anna-Marie Reit aus Berlin. Danke für den Besuch hier in Ab 21.
Sehr gerne, danke auch.
Deutschlandfunk Nova.
Okay, persönliches Outing an dieser Stelle. Ja, auch ich neige dazu, über einige Dinge mitunter wirklich sehr ausführlich nachzudenken. Das wollen wir an sich auch überhaupt nicht verteufeln heute Abend. Nachdenken ist wichtig, ohne jede Frage. Es hilft uns zum Beispiel, eine bevorstehende Situation einzuschätzen und soll uns ja am Ende dahin bringen, eine Entscheidung zu treffen. Problematisch wird's, wenn wir uns im Nachdenken, im Grübeln über etwas anfangen, im Kreis zu drehen. Wenn man wie auf dem Gedankenkarussell sitzt, wenn man sieht, dass man schon gar nicht mehr vorankommt, aber trotzdem gelähmt ist zu handeln. Dann damit aufzuhören, um den immer selben Gedanken zu kreisen, das kann uns regelrecht ausbremsen und trotzdem fällt es vielen schwer. Auch Ilona Nurov, 20 Jahre aus Bramsche, und darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hi Ilona.
Hi.
Sag mal, was ist das bei dir so? Worüber grübelst du? Was sind das für Situationen und so Themen, die dich ins Grübeln bringen?
Ich denke, meistens sind das so Situationen, wo man versucht, auf Leute zum Beispiel zuzugehen, Leute anzusprechen und neue Leute kennenzulernen. Das ist für mich so das Schwierigste, wo ich mir meistens total viele Gedanken mache, ob ich jetzt gut auf diese Person wirke, ob ich jetzt das Richtige gesagt habe oder ob die Person, keine Ahnung, mich total blöd findet vielleicht auch.
Mhm. Jetzt versuche ich mir das mal in einer konkreten Situation vorzustellen. Entweder auf einer Party, kann sich jeder vorstellen, oder am Wochenende beim Ausgehen, dann bist du irgendwo und dann traust du dich nicht, auf Leute zuzugehen, weil du dann den ganzen Abend, ich male nur so ein Bild jetzt, weil du dann in der Ecke sitzt und die ganze Zeit grübelst, wie du es machen solltest und darüber einfach nicht dazu kommst, jemanden anzusprechen?
Genau, das ist zum Beispiel jetzt eine neue Situation für mich, da ich bald anfange zu studieren.
Mhm.
Und ich frage mich so, da passt diese Situation auch ganz gut zu, wie das so sein wird, wenn ich so erstmal in diesen Raum komme und einen Raum voller Leute sehe. So, wie gehe ich jetzt genau auf diese Leute zu? Wie mache ich das?
Da denkst du ja schon über etwas nach, um es mal konkret werden zu lassen. Du denkst über etwas nach, das du ja im Vorfeld weder beeinflussen noch beurteilen kannst. Ne? Es ist eine neue Situation, bei der man ja auch sagen könnte, ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich gehe da jetzt rein und dann werde ich schon sehen, was passiert. Was glaubst du, warum dir das schon im Vorfeld nicht gelingt und du schon über etwas nachdenkst, von dem du noch gar nicht weißt, wie es sein wird?
Ich denke, das hat oft was mit dem Umfeld zu tun. Ich war jetzt lange Zeit in so einem Umfeld, wo ich es mir sehr bequem gemacht habe, wo ich so meinen eigenen Kreis von Leuten hatte und ich einfach nie auf Leute zugehen musste. Sozusagen, ich hatte immer meine Freunde zu Hause und auf Partys. Und ich wurde nie in eine unangenehme Situation gesteckt. Und ich musste nie mutig sein.
Gab es da mal Situationen in der Vergangenheit, die unschön gelaufen sind, die dich dazu gebracht haben, vielleicht besonders vorsichtig zu sein, besonders schüchtern zu sein, vielleicht ein bisschen ängstlich? Wie würdest du dich in dieser Hinsicht selbst beschreiben?
Ich denke, dass ich meistens gerade auch dadurch, dass ich ein bisschen im Internet aktiv bin und vor allem auch in meinem engeren Umfeld, hatte ich immer das Gefühl, dass Leute immer Vorurteile haben.
Mhm.
Ich hatte das Gefühl, dass die Leute im Vornherein sowieso schon einen schlechten Eindruck von mir haben oder generell sich schon etwas über mich denken. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass ich erst gar nicht auf diese Leute zugehen brauche. Also es ist so eine Blockade, die ich mir sozusagen selber gesetzt habe. Ich habe selber mir in meinen Kopf festgesetzt, die Leute haben Vorurteile von mir. Und definitiv gibt es auch einige Leute, die hatten bestimmt einige Vorurteile. Aber beim Großteil lag es an mir. Ich habe selber mir diese Sache in den Kopf gesetzt und habe mir dadurch kaputt gemacht, viele coole Leute kennenzulernen.
Und das als jemand, und dazu kommen wir gleich noch, der über 60.000 Follower auf Instagram hat. Das finde ich eine ganz spannende Konstellation bei dir. Fällt es dir da viel einfacher, Dinge einfach von dir zu veräußern? Denn da kannst du doch auch nicht wissen, wie die Leute darauf reagieren.
Ja, damit hast du auf jeden Fall recht, aber es gibt einfach niemals die direkte Reaktion. Es ist halt einfach etwas, ja, ich kann mir im Vorfeld denken, was für Kommentare kommen werden, aber hinter diesen Kommentaren habe ich kein Gesicht.
Mhm.
Und genau das ist für mich der große Unterschied.
Es ist also, es geht dir um die persönliche Konfrontation, quasi auf jemanden zuzugehen, mit dem zu sprechen, dann reagiert der vielleicht doof und du müsstest dich dann mit dieser unmittelbaren Konfrontation auseinandersetzen.
Ich kann mit solchen Situationen gar nicht umgehen.
Wenn wir jetzt mal nicht nur den Fall nehmen, ausgehen am Wochenende oder eine Party, jemanden ansprechen, den man vielleicht auch interessant findet, sondern das mal eine Stufe zurückschrauben auf den ganz normalen Alltag. Geht es so weit bei dir, dass es auch in Alltagssituationen wie Einkaufen dir schwerfällt, beispielsweise in einem Laden einen Verkäufer nach etwas zu fragen, weil du dann Angst hast, der könnte deine Frage blöd finden?
Aber sowas von, ich spreche wirklich nur Leute an, wenn es sein muss. Wenn ich eine Freundin dabei habe, die das für mich übernehmen kann, dann macht das die Freundin für mich. Ich drücke mich gerne vor solchen Situationen, obwohl ich mich diesen Situationen genau stellen müsste, um genau dieses Denken loszuwerden.
Siehst du dann jetzt dieses bald beginnende Studium, du hast gesagt, du fängst bald an zu studieren, siehst du das dann, gelingt es dir, das als Chance zu sehen? Oder ist das wirklich auch behaftet mit so einer großen Angst im Sinne von, oh Gott, das wird bestimmt alles ganz furchtbar?
Es ist, glaube ich, so 50-50 bei mir. Es ist einerseits total gruselig, aber andererseits freue ich mich auch total auf einen Neuanfang. Dadurch, dass ich schon in einer etwas kleineren Stadt aufgewachsen bin, wo jeder jeden kennt, hatte ich immer diese Blockaden, weil ich dachte, jeder kennt mich, jeder hat ein schlechtes Bild von mir. Und ich versuche jetzt einfach offen an dieses Studium ranzugehen und auch offen auf die Leute zuzugehen.
Du kennst dieses Gefühl, was jeder kennt, nämlich dann, wenn man grübelt, als wenn man in so einem Karussell sitzt, sich pausenlos im Kreis dreht, man hat 48 Mal schon über dieselbe Sache nachgedacht, wie du vielleicht über das, wie das dann im Studium wird. Hast du für dich mit der Zeit was entwickelt, wie du dich dann selber an den Haaren da rausziehst, wie du aus dem Karussell wieder rauskommst?
Eine Sache, die ich brauche, um mich zu überwinden, ist einfach Druck. Wenn ich diesen Druck nicht habe, dass ich etwas wirklich machen muss, dann mache ich es auch tatsächlich nicht. Und das war nämlich auch, um nochmal auf das Studium zurückzukommen, ich habe ständig überlegt, was genau mache ich jetzt? Will ich das jetzt wirklich anfangen? Ist das das Richtige für mich im Leben? Aber genau jetzt habe ich mich einfach beworben, ich mache das jetzt einfach. Etwas wird es von mir auch von der Familie zum Beispiel erwartet, dass ich jetzt auch anfange zu studieren. Manchmal hilft mir auch Druck von außen.
Ja, dann wünsche ich dir, dass es genau der richtige Druck ist, der dich aus dem zu viel Grübeln ins Machen kriegt und nicht die Art von Druck, die auch wieder lähmt, die auch keiner von uns will. Alles Gute beim Medienmanagement-Studium. Liebe Grüße nach Bramsche in Niedersachsen. Danke für deine Offenheit zum Thema.
Dankeschön, ich habe mich sehr gefreut.
Deutschlandfunk Nova.
Einfach mal schön die Füße hoch, das Hirn abschalten. Das brauchen wir, gefühlt alle. Manchmal ist schon klar, ne, den hell erleuchteten Lampenladen da oben im Kopf einfach mal ausknipsen und vielleicht was machen, anstatt pausenlos drüber nachzudenken. Oft sind genau das aber dann wieder die Momente, in denen sich gerade doch noch irgendwelche Gedanken wieder einschleichen, von der Arbeit oder was man so über den Tag von den Nachrichten gehört hat. Alles so Dinge, die dann so sich im Kopf im Kreis drehen, und das ist eine echte Zwickmühle, denn das Gehirn muss manchmal abschalten. Wir müssen dem eine Pause gönnen. Die Frage ist nur, wie? Also jetzt mal rein organisch betrachtet. Das klären wir jetzt mit der Neurowissenschaftlerin Dr. Esther Kühn von der Uni Magdeburg. Die kennt sich sehr gut in unseren Hirnwindungen aus. Hi Esther.
Hallo.
Was heißt das eigentlich, so dieses das Gehirn abschalten, was uns allen ja oft so schwerfällt?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil vielleicht muss ich direkt schon die Hörerinnen und Hörer enttäuschen, nämlich wir können das Gehirn gar nicht abschalten.
Ich wusste es.
Ja, denn wenn wir das Gehirn abschalten würden, würde der nächste Neurologe wahrscheinlich auch unseren Gehirntod feststellen. Hm. Und das ist, glaube ich, nicht das, was wir uns unter dem Feierabendbier vorstellen. Also unser Gehirn kann nicht abschalten. Man muss sich unser Gehirn als Organ vorstellen, so wie auch unser Herz oder unsere Leber, die auch arbeiten, wenn wir schlafen oder wenn wir uns ausruhen. Das heißt, unser Gehirn ist eigentlich immer aktiv, nur in verschiedenen Zuständen.
Finden wir ein besseres Wort, wir beiden, für das Gehirn abschalten? Was sagen wir denn da? Das Gehirn so in... Müssen wir das mal zwischendurch in so eine Art Standby-Modus versetzen oder vielleicht einfach nur ein bisschen runterfahren? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde sagen, vielleicht in einen Ruhezustand versetzen. Mhm. Das ist vielleicht das, was wir uns auch am besten vorstellen können. Also bei unserem Herz zum Beispiel, ein Organ, was wir vielleicht, was uns ein bisschen näher ist. Das ist ja auch so. Manchmal schlägt das Herz sehr schnell. Das ist in einem Aktivitätszustand. Und wenn unser Herz sehr langsam ist, ist es in einem Ruhezustand. Und vielleicht können wir uns das am besten so vorstellen, dass unser Gehirn manchmal einfach ein bisschen Ruhe braucht.
Jetzt sprechen wir heute Abend in dieser Ab 21er übers Grübeln und auch darüber, dass manche Menschen aus diesem Grübelkreislauf, dem Grübelkarussell einfach gar nicht rauskommen. Also dieses Runterfahren, dieses Ruhephasen gönnen einfach nicht hinkriegen. Wie können wir das denn aus medizinischer, neurowissenschaftlicher Sicht am Tag wirklich aktiv herstellen, dass wir uns da oben im Stübchen einfach ein bisschen runterfahren?
Ganz wichtig ist, dass das Gehirn, wenn wir uns in einer Aktivitätsphase befinden, wenn wir also zum Beispiel eine Aufgabe lösen müssen, eine E-Mail schreiben, Telefonate beantworten, dass wir dann in einem wirklichen Aktivitätszustand sind. Und wenn wir in einen Ruhezustand übergehen wollen, dann ist das wie bei anderen Organen auch. Man muss zunächst erstmal sozusagen die äußeren Reize weglassen. Hört sich vielleicht einfach an, ist aber am Ende gar nicht so einfach zu realisieren.
Ist da Reduktion das probate Mittel, was eigentlich am besten funktioniert? Oder kann es beispielsweise auch sein, dass man sich was sucht, wie zum Beispiel Sport oder dass ich eine Serie gucke oder ein Buch lese, wo ich das Gefühl habe, dass mich das entspannt, hirnleistungsmäßig? Oder würdest du sagen, nee, so eine Ersatzhandlung ist es eigentlich nicht, was uns da hilft?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich glaube, gerade diese Idee, dass unser Gehirn abschalten kann, hat irgendwie so eine Meinung auch vielleicht verbreitet, dass wir einen Schalter umdrehen können und dann sind wir von Aktivität in Ruhe. Mhm. Aber so funktioniert unser Gehirn nicht. Das heißt, wir nehmen alles, was wir in unseren Aktivitätsphasen erleben und was wir fühlen, was wir hören, was wir verarbeiten, mit in die Ruhe rein. Und wenn wir unseren Ruhezustand verändern möchten, dann müssen wir auch unsere Aktivitätsphasen verändern. Also das ist immer eine Balance, die wir da herstellen zwischen dem, was wir tun, wenn wir aktiv sind und zwischen dem, wie wir uns erholen, wenn wir unserem Gehirn Ruhe geben. Und deswegen hast du schon ganz recht. Also es hilft sehr oft, mehr über die Aktivität nachzudenken, um dann auch eine andere Ruhe genießen zu können. Da möchte ich vielleicht noch sagen, dass gerade die Ruhephasen uns auch helfen, zu verstehen und zu wissen, was uns eigentlich gut tut. Es ist oft gar nicht so einfach, in den Aktivitätsphasen das so zu fühlen auch.
Und wenn ich jetzt gemerkt habe, dass ich mich vielleicht in so eine Richtung bewege, also dass ich jemand bin, der dazu neigt, wirklich sehr viel zu grübeln, mich in diesem Gedankenkarussell im Kreis zu drehen, und ich möchte eigentlich da raus und möchte auch diese Entspannung quasi für mein Gehirn haben. Gibt es da eine Technik, die du raten könntest? Irgendwas, wie man aktiv selber was dafür tun kann, um aus dem Grübeln raus und ins Machen reinzukommen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, das Grübeln und das Machen ist sozusagen immer, wie ich eben schon sagte, eine Art Balance. Das heißt, man kann eine entspannte Ruhe in irgendeiner Form auch nur dann genießen, wenn in den Aktionsphasen man die Dinge verwirklicht, die man sich auch in den Ruhephasen vorgenommen hat. Und man muss natürlich schauen, an welcher Stelle sozusagen dieses komplexen Gebildes, die nun in meinem Leben vielleicht etwas durcheinander geraten ist. Aber sicherlich gibt es auch Situationen, wo man das in der Selbstreflexion nicht mehr lösen kann und wo man vielleicht dann doch im Bereich von Coaching-Angeboten oder auch in psychotherapeutischen Angeboten dann auch sehr gute Hilfe erlangen kann.
Wie viel Ruhe bekommt das Gehirn der Neurowissenschaftlerin Dr. Esther Kühn?
Ja, also meine Ruhephasen leite ich oft nach der Arbeit dadurch ein, dass ich tatsächlich nicht direkt von der Arbeit nach Hause fahre, sondern oft dazwischen etwas setze. Also beispielsweise Yoga oder Sport oder auch oft, dass ich mich mit meinem Freund treffe, wir gehen was essen und fahren wir dann nach Hause. Dass man einfach so ein Element noch zwischen Arbeit und Feierabend hat, was einem hilft, sozusagen die Gedanken der Arbeit dann auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Das ist eine Strategie, die ich für mich als sehr, sehr wirksam erfahren habe und die mir dann auch schon hilft, abends, wenn ich dann zu Hause bin, auch meine Ruhe zu finden.
Damit haben wir den medizinischen Beleg. Das Gehirn braucht Denkpausen, damit das Grübeln am Ende nicht unser Handeln blockiert, hat uns die Neurowissenschaftlerin Dr. Esther Kühn von der Uni Magdeburg erklärt. Vielen Dank, Esther, fürs Gespräch.
Danke auch.
Wir halten fest, Nachdenken ist natürlich gut und auch wichtig. Sich festgrübeln kann aber dazu führen, dass wir uns selbst handlungsunfähig machen, uns lähmen oder von Gedanken lähmen lassen. Wie wir das möglichst vermeiden, darüber haben wir in diesem Ab 21 Podcast gesprochen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Freising. Ob dieser Anruf die Polizei ins Grübeln gebracht hat? In der Nacht zum Montag hat ein Taxifahrer dem Beamten gemeldet, er habe einen großen Hamster mit sehr großen Zähnen angefahren. Zwar trat der 49-Jährige noch auf die Bremse, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, stellten sie fest, der große Hamster mit den großen Zähnen war in Wirklichkeit ein mittelgroßes Wildschwein. Warum der Fahrer dachte, er hätte ein überdimensioniertes Nagetier gesehen, konnte die Polizei nicht sagen. Er war aber den Beamten zufolge definitiv nüchtern.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.